Dr. Hans-Joachim Eckstein hat den Nachmittag überschrieben, das Evangelium Gottes und seine Verkündigung. Und wir lesen die ersten 13 Verse aus dem ersten Brief, den Paulus geschrieben hat und der uns kanonisch überliefert ist. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, 2,1, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich, denn obwohl wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott für uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist unser Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du auch uns die Gnade geschenkt hast, vielen von uns, den meisten von uns, die Kunde von deinem Heil, von deinem Sohn, als dein Wort aufzunehmen, als deine Wahrheit, als deine Realität, als die wirkliche Realität. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Kennen dürfen als der, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Kennen dürfen als den, der das Letzte gegeben hat, um unseretwillen. Hab du von Herzen Dank für deine Liebe, für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Was wären wir ohne dich? Und so hast du dir auch für diesen Nachmittag etwas vorgenommen. Du selbst möchtest ja der sein, der in unseren Herzen und an unseren Herzen wirksam sein will, und schenkt, dass wir dir Herzenstüren öffnen und wirklich aufnahme- und hörbereit sind. Du hast Worte des Lebens und du gibst das Brot des Lebens. Danke, dass wir nehmen dürfen und essen dürfen. Danke, dass du unseren Glauben stärken willst. Danke, dass unser Glaube wachsen darf. Und so sind wir froh, dich zu kennen. Und nun legen wir dir auch unseren Bruder hin. Wir bitten dich für ihn, dass er von dir her reden darf und uns ganz bewusst vor dich stellen darf. Und dass du zum Zug kommst und dass du in der Mitte bist und dass dein Name geehrt und verherrlicht wird. Du bist gegenwärtig, gepriesen seist du. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, wir hatten die Gemeinde der Thessalonicher heute Morgen mit dem ersten Kapitel des ersten Briefes des Paulus an die Thessalonicher schon kennengelernt und gestern Abend in der Einführung. Eine ganz junge Gemeinde, wahrscheinlich gerade erst ein Jahr alt, und unter schwierigen Verhältnissen ist sie gegründet worden, weil Paulus als ein Verfolgter in die Stadt kam und entsprechend sie auch wieder verlassen musste, als dann die Welle der Aggression hinter ihm herkam und man in Philippi erfahren hatte, dass der Erfolg weitergeht, hat man gleich wieder hinter Paulus hergeschickt und gegen ihn polemisiert. Diese Verfolgungssituation und die Anklage gegen den Apostel Paulus können wir auch greifen, wenn wir uns bewusst machen, wie viel Paulus in diesen ersten beiden Kapiteln davon spricht, wie er und Silas, Silvanus ist das gleiche, nur mit dem lateinischen Namen, und Timotheus unter ihnen gewirkt hat. Das klingt ja sehr verteidigend, sehr rechtfertigend, sehr apologetisch, dass er nämlich darauf Wert legt, dass er nicht aus Geldsucht gehandelt hat und dass er nicht die Gemeinde betrügen und belasten wollte. Und in der Tat rührt das daher, dass man versuchte, den Paulus auszuschalten, indem er ihn niedere Motive unterstellte. Dass man sagte, der will die Leute nur einwickeln, der ist nur geltungssüchtig, der orientiert sich gar nicht an Gott, dem geht es gar nicht um das Wort Gottes. Also man hat gegen ihn und seine Arbeit polemisiert. Da wir Paulus jetzt nach 2000 Jahren Kirchengeschichte natürlich zu den Säulen des Christentums rechnen, können wir uns die Situation wahrscheinlich gar nicht mehr richtig vorstellen, dass in den frühen Kirchen er so umstritten war. Und man muss sagen, er war deshalb umstritten und man polemisierte gegen ihn, gerade wegen dessen, was Evangelium ist an seiner Verkündigung. Das heißt, er wurde um des Evangeliums willen verfolgt, nämlich diese Botschaft, dass Gott in Christus gekommen ist für alle Menschen und dass Gott alle Menschen liebt und alle Menschen erlösen will, eben nicht nur Israel, nicht nur Männer, nicht nur Hellhäutige und nicht nur Gebildete, sondern auch Frauen und Nichtjuden und Sklaven, eine unvorstellbare Vorstellung für einen antiken Mann, mit einem Sklaven zusammen Abendmahl zu feiern. Das alles war so quer zur Gesellschaft, dass man polemisierte gegen Paulus und ihn in Frage stellte. Was mich fasziniert hat, erneut jetzt mit der engeren Beschäftigung, ist die Herzlichkeit, die Paulus gerade unter diesen Bedingungen zu seiner Gemeinde hatte. Und er gebraucht ja alle Bilder, weil er einerseits sich selber vergleicht wie eine Amme, wie eine Mutter habe ich euch genährt, nicht in Vers 7, um dann in Vers 11 das Bild zu wechseln und sagt, wie ein Vater habe ich euch herausgefordert und ermahnt und angeleitet. Das heißt, seine Beziehung zu den Gemeinden generell, gerade auch zu der Gemeinde in Thessalonich, war eine ganz herzliche. Und er bringt es auf den Punkt, wie wir es heute Morgen schon sagten, die Gemeinde Jesu Christi hat Christus zum Programm, zur Orientierung. So können wir es hier auch ablesen, dass er sagt, ich habe nicht nur die Inhalte mit euch geteilt, das Evangelium, ich habe euch nicht nur Predigten geschenkt, ich habe mich selbst geteilt, ich habe mich selbst mitgeteilt und geschenkt. Dieses Motiv der Liebe als Selbsthingabe ist ganz bewegend. Wenn wir heute fragen, warum geschieht eigentlich so wenig in unseren Gemeinschaften und Gemeinden, warum gibt es so wenige Aufbrüche, haben wir hier schon eine ganz naheliegende, eine ganz plausible und schlagende Begründung. Der Erfolg der ersten Christusbewegung war ein Erfolg von gelebter Agape, von gelebter Liebe, von Gemeinschaft, die man sich gegenseitig schenkte. Von Zuwendung. Der bekannte Wilhelm Busch, der Pfarrer und Evangelist Wilhelm Busch, der brachte es in Zusammenhang der CVM-Arbeit mit den jungen Männern, hieß es damals noch, inzwischen sind es Gott sei Dank junge Menschen, also Frauen kommen auch in den Himmel, das haben selbst wir CVMer verstanden, also damals noch für junge Männer, aber für junge Menschen inzwischen. Und er hat gesagt, wenn du junge Menschen gewinnen willst für die Königsherrschaft Gottes, für das Reich Gottes, wenn du Menschenfischer werden willst, dann musst du dein eigenes Herz an die Angel hängen. Das heißt, ich kann Menschen nur gewinnen, wenn ich mich selbst einbringe, wenn ich selbst mit dem Herzen dabei bin. Und lest mal den ersten Thessalonicher Brief, lest mal den Philipperbrief darauf durch, welche Herzlichkeit und herzliche Verbundenheit Paulus mit seinen Gemeinden hatte. Die Frage an uns ist, wenn jemand in unsere Kreise kommt, wo immer wir herkommen, wo immer wir hingehören, wäre das Erste, was ihm auffällt, unsere gelebte Liebe, unsere Agape, wäre das Erste, was er sagen würde, wir haben die sich so herzlich lieb, da möchte ich dazu gehören. Ich habe gerade auch da, wo jemand von sich sagte, dass er sehr fromm ist in Gemeinschaften, wo man sagt, wir sind die Konservativen, wir bewahren das Wort Gottes, auch sehr viel Missmut, sehr viel Gehässigkeit, sehr viel Neid, sehr viel üble Nachrede erfahren. Und es war durchaus nicht so, dass je frommer, desto liebevoller immer meine Erfahrung ist, sondern es gibt auch Formen von Frömmigkeit, die sehr gehässig und lieblos sind. Da ist man nicht konservativ im Sinne der Evangeliumsorientierung, sondern man ist eher ein bisschen lebensabgewandt oder traurig und missmutig. Also die spannende Frage an uns, wenn wir wieder eine frühchristliche Gemeinde sein wollen, eine Gemeinde, die typisch Paulus ist, typisch Evangelium, typisch Jesu Christi, nämlich typisch im Sinne von geprägt von ihm als Typos, dann sollte uns die Agape, die Liebe ausmachen. Und das ist das Faszinierende. Nicht jeder von euch wird mehr Theologie studieren oder Rhetorik studieren und wird Evangelist werden oder Pfarrer oder sonst was. So viele brauchen wir auch gar nicht. Bei Predigten können ja nicht 100 vorne stehen und einer nur zuhören. Das wäre ja das falsche Verhältnis. Dadurch wird auch Kirche gar nicht gegründet. Darauf kommt es nicht an. Aber Liebe üben, das können wir alle. Das ist weder vom Bildungsstand noch vom Schicksal abhängig, noch von meiner Zugehörigkeit zu Geschlecht oder zu irgendeiner Schicht oder einer Nationalität. Und das ist das Faszinierende. Das Attraktivste an der Urgemeinde und den frühchristlichen Gemeinden war ihre gelebte Liebe, für die sie einstanden und die sie hier von ihrem Apostel, von Paulus selber, gelernt haben. Nun ist ganz spannend, dass er in der Verteidigung seiner Wirksamkeit uns Informationen gibt, die ganz wichtig sind, auch für unser Verständnis von Verkündigung, von Zeugnis und von Wort Gottes. Zunächst einmal sagt er ganz klar, ich habe, als ich unter euch war, nichts von euch genommen. Das war eine Besonderheit des Apostels Paulus, dass er nämlich um seinen Gegnern gar keinen Vorwand zu geben, das Wasser abzugraben, gesagt habe, ich nehme grundsätzlich keine Honorare, obwohl es, und das wurde auf Jesus selbst zurückgeführt, völlig normal gewesen wäre, dass wenn er bei einer Gemeinde ist, dort auch einen Unterhalt bekommt und dass er natürlich zu essen und zu trinken und zu wohnen bekommt. Das heißt, das hatte nichts Ehrenrühriges, wenn man dann auch eine Aufwandsentschädigung enthielt als Apostel. Aber Paulus sagt, damit meine Gegner mir hier überhaupt nicht ans Zeug flicken können, will ich hier korrekt sein. Ich habe das mit sehr viel Bewunderung dann nachvollzogen in Berichten über die Arbeit von Billy Graham, dass denen bewusst war, wie gefährlich das in Amerika ist, weil es da manche Prediger gibt, denen das Geld in den Kopf steigt und plötzlich kippt die Sache und es wird kommerziell. Und wie die am Anfang, und das war vor ihren großen Erfolgen, sich eben zusammentaten und haben schriftlich festgehalten, dass es finanziell immer ganz korrekt laufen soll und keine Vorteilnahmen da sein sollen und das immer ganz klar gehalten wird. Ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht bei manchen Missionsbriefen oder Gemeindebriefen, die man bekommt. Dann kippt die Sache, wenn ich den Eindruck habe, es ist eigentlich genau wie in der Werbung. Alle Freundlichkeit und Fröhlichkeit ist nur die Einleitung zum Spendenaufruf. Und eigentlich die Rede, betet doch für uns, ist nur verklausuliert für, schickt uns endlich euer Geld. Wir wollen halt euer Gold und euer Silber ran. Und man hat den Eindruck, hier geht es weder um Christus, noch geht es um die Menschen, sondern es geht nur ums Geld. Es ist gar keine Frage, alle Werke, die auf Spenden angewiesen sind, müssen natürlich ihre Spender auch gewinnen. Aber das ist die große Anfechtung, dass man, wenn man mit dem Wort Gottes umgeht, plötzlich Euro- oder Dollarzeichen in die Pupille bekommt und dann kippt die Sache, wenn es nicht mehr um Aufwandsentschädigung geht, sondern plötzlich der eigene Vorteil gesucht wird, wenn es mehr ums Geld geht, als dass es um das Evangelium geht. Paulus geht hier einen ganz radikalen Weg und es ist tatsächlich so zu denken, er hat den Tag über gearbeitet, als Zeltmacher, als Sattler also, und er hat dann abends, denn die meisten kamen ja abends erst frei, dann verkündigt und gelehrt. Das heißt also, man darf das unseren Landeskirchen gar nicht sagen, dann kriegen die auch eine große Freude, nicht? Die Pfarrer also der frühen Gemeinden, die waren voll berufstätig und haben dann abends eben verkündigt und am Wochenende ehrenamtlich verkündigt. Es gab also keine hauptamtlichen Mitarbeiter in der frühen Kirche, die nur freigestellt waren, sondern es war so, dass sie das immer im Ehrenamt taten oder eben gefördert wurden, freigestellt wurden, dann durch Einzelne, die sie gefördert haben. Noch spannender aber und wichtiger ist, uns zu erfahren, wie das jetzt genau ist. Wie kamen die Thessalonicher zum Glauben? Was war das Geheimnis des Erfolges der Verkündigung des Paulus? Im 1. Thessalonicher 2, Vers 13 fasst er es zusammen und er macht es etwas kompliziert, warum ich dann auf unserem Zettel Glauben von heute Morgen auch 1. Thessalonicher 2, Vers 13 nochmal anders übersetzt habe, damit wir die Unterschiede besser greifen können. Also 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Ich lese jetzt meine Übersetzung von dem Zettel, aber ihr könnt es dann auch an Übersetzungen nachvollziehen, was ich meine. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das von uns verkündigte Wort Gottes, als ihr es empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Die spannende Frage für heute Nachmittag ist nun, wie hängt denn eigentlich die Verkündigung des Paulus zusammen mit dem Wort Gottes? Was ist Wort Gottes? Was ist Wort des Paulus? Wie hängt die Verkündigung zusammen mit dem Glauben? Und wie hängt die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus jetzt zusammen mit dem, was doch die ersten Christen wie die Juden der damaligen Zeit als die Heilige Schrift verstanden, nämlich unser Altes Testament? Wenn im Neuen Testament nämlich von der Schrift die Rede ist, von der Heiligen Schrift, von Mose und den Propheten und den Schriften, dann in der Tat ist nur vom Alten Testament die Rede. Nicht? Also die Schrift innerhalb der Bibel meint immer das Alte Testament. Die Heilige Schrift war noch nicht das Neue Testament, denn der 1. Thessalonicher ist ja entstanden als die älteste, als die erste Schrift dessen, was dann Ende des 2. Jahrhunderts um 180 von der Kirche allgemein eben auch als Heilige Schrift, nämlich des Neuen Testamentes, erkannt wurde. Vielleicht sind einige von euch überrascht, dass selbst Jesus nie aus dem Neuen Testament gepredigt hat. Nicht? Also er hat nie einen neutestamentlichen Text ausgelegt, was daran liegt, dass es eben als Jesus predigte und als Paulus predigte, noch gar kein Neues Testament gab, sondern die Heilige Schrift war eben die Israel und der Kirche gemeinsame Schrift Alten Testamentes. Wie hängt das zusammen? Nun, Paulus ist es ganz wichtig, haben wir hier in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 gelernt, seine Predigt nicht einfach nur als Menschenwort zu verstehen und dann den Glauben, der infolge dieser Verkündigung entsteht, quasi als die Frucht menschlicher Überzeugungskraft, menschlichen Überredens und menschlicher Rhetorik. Paulus bescheinigt den Thessalonichern, ihr seid nicht durch menschliche Kraft und menschliche Worte zum Glauben gekommen. Und bei den Korinthern, die sich so viel einbildeten auf ihre Weisheit und Bildung und Erkenntnis, da sagt er ganz deutlich, dass man Gottes Weisheit durch menschliche Weisheit nicht erklären kann und dass man nicht mit Vernunft den Glauben herbeizwingen kann und dass man nicht durch eine geschickte Rhetorik eines Predigers einen Ungläubigen überzeugen kann, sodass ein Ungewisser gewiss wird. Der Glaube kann nicht in menschlichen Worten gründen. Das ist zunächst mal frustrierend für alle, die sich als tolle Redner empfinden. Nicht, dass sie sagen, ja, warum studiere ich dann Rhetorik und warum komme ich jetzt ausgerechnet auf die Lahö, um den 1. Thessalonicher zu studieren? Ich dachte, hier werde ich jetzt gewitzter, hier werde ich klüger, hier kriege ich Erkenntnisse und dann komme ich in meine Gemeinde nach Hause und dann rede ich sie alle an die Wand und mache selbst den Pfarrer noch platt mit meinen guten Argumenten. Also man muss klug sein und man muss gebildet sein und dann kann man besser predigen. Da ich selber jetzt sowohl Pfarrer wie sogar Professor bin, muss ich das jetzt nicht kokett irgendwie in Frage stellen. Also es muss nicht schädlich sein, wenn man Abitur hat. Gott kann auch Menschen mit Abitur gebrauchen, aber er ist nicht darauf angewiesen. Und Gott kann sogar einen Pfarrer oder einen Professor gebrauchen, wenn er Evangelium verkündigen will, aber dann ist es nur Gnade. Aber die ihr kein Abitur habt, bei euch ist auch nur Gnade, damit ihr euch nichts drauf einbildet. Das heißt, wenn Gott einen Menschen gebraucht, ist es immer Gnade, völlig unabhängig von seinen Voraussetzungen. Das Geheimnis ist ein anderes. Das Geheimnis ist in der Tat, dass Paulus sagt, und das müssen wir uns einmal bewusst machen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann liegt es alleine nicht an der Rhetorik, an dem Logos, an der Logik, an der Theologie, sondern alleine an Gottes Kraft, an seiner Dynamis und am Heiligen Geist. Wann redet das Neue Testament von Gott als Heiligem Geist? Nun, vom Heiligen Geist redet das Neue Testament immer, wenn es um die wirksame Gegenwart Gottes geht in seiner Gemeinde, in dieser Welt und beim einzelnen Gläubigen. Der Heilige Geist ist also die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes. Die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes. Vom Heiligen Geist ist immer dann die Rede, wenn Gott da ist und wenn er wirkt in dieser Wirklichkeit, in dieser Welt. Also Heiliger Geist bedeutet Gott gegenwärtig, Gott wirksam, schon hier und jetzt. Gott war natürlich auch wirksam, als Jesus auf der Welt war. Und Gott wird wirksam sein, wenn Christus wiederkommt. Aber wenn von der Wirksamkeit in dieser Welt die Rede ist, dann ist es immer die Nennung Gottes als des Heiligen Geistes. Das heißt, es kann ein Mensch nur zum Glauben kommen durch Gottes Dynamis, durch seine Dynamik, durch seine Kraft und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wir meinen in der Regel, es wäre unsere Verantwortung, so gut und überzeugend Zeugnis zu geben, dass dann durch unsere Worte jemand zum Glauben kommt und sind frustriert, wenn sich andere nicht überreden lassen. Da ich in meiner Familie der einzige bekennende Christ war, habe ich mir also Fransen an die Zunge geredet, um eben meine ganze Familie zu bekehren und habe in der Schule versucht, meinen Direktor zu bekehren und die Lehrer zu bekehren, meine Klassenkameraden zu bekehren und habe also versucht, vorwärts und rückwärts mal mit lieben Worten, mal mit gehässigen Bemerkungen, mal mit Humor und mal mit Bitternis und Gerichtsdrohung meine Umwelt zu bekehren. Das heißt, alles, was mir zur Verfügung stand zwischen mittlerer Reife und Abitur, habe ich also an Weisheit aufgewandt, um die Welt zu retten. Es war dann so, dass mir Jungschaler viele Jahrzehnte später durchaus rückmeldeten, was sie alles mitbekommen hatten. Aber damals war ich etwas verzweifelt in meinem Kampf, weil ich merkte, es ist gar nicht so einfach, eine verstockte Welt zu bekehren. Und das ist gar nicht so einfach, seine Lehrer ans Evangelium heranzuführen. Und es war in der Tat dann so, dass ich mal zu einem Jubiläum eingeladen war auf unserem Gymnasium. Und dann saß dann der Direktor, als ich schon Professor war, dann da und sagte, Herr Professor Eckstein, ich hätte mal eine Frage. Da musste ich mir dann die Ohren reiben und habe gedacht, na, das habe ich mir vor 30 Jahren auch nicht vorstellen können, dass der mich mal zum Evangelium fragt. Das war also für den kleinen Hans Joachim eine späte Genugtuung. Aber damit war er noch nicht bekehrt. Es war ja noch nicht, dass er durch Rhetorik damit gerettet war oder durch irgendeinen Titel, den er hatte. In der Tat, es kommt zum Glauben allein dadurch, dass Gott selbst spricht in der Verkündigung. Und deshalb ist es auch so wichtig, was Paulus hier sagt. Er redet nämlich die Thessalonicher an, 1. Thessalonicher 1, Vers 4, dass er sagt, ihr seid Geliebte Gottes. Das ist die schönste Bezeichnung für Christen, Geliebte Gottes. Geliebte Gottes. Was bedeutet das? Nun, wenn einer zum Glauben kommt, kann ich das nicht anders erklären, als Gott, dass Gott den ganz besonders lieb haben muss, dass er ihn nämlich, obwohl er von sich aus gar nichts mitbringt, dass er ihn anschaut, sich ihm zuwendet und ihm sein Leben schenkt und die Möglichkeit, glauben zu können. Und so fügt Paulus ja im 1. Thessalonicher 1,4 dazu, nach entsprechend der Erwählung, die ihr habt. Christen haben die Gewissheit, ich glaube, Und ich kann nur glauben, weil Gott mich angeschaut hat und hat mich erwählt. Er hat mich ausgesucht. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Und deshalb bin ich sein. Das ist das Evangelium, an dem wir uns als zum Glauben Kommende freuen können, dass wir von Gott vollkommen Geliebte und Erwählte sind. Die meisten haben bei ihrer Bekehrung noch gedacht, in ihrer Kindlichkeit des Glaubens oder Kindigkeit des Glaubens, ich habe lange nach Gott gesucht und als er merkte, dass ich es ernst meinte, hat er gesagt, jetzt kann ich ihn nicht länger warten lassen, jetzt will ich ihn mich finden lassen. Ich habe angeklopft und dann hat Gott endlich irgendwann geöffnet. Oder ich habe ewig bei ihm geklingelt und irgendwann hat er dann mal abgenommen und so kam ich zum Glauben. Und die ersten Zeugnisse sind deshalb auch noch sehr überschwänglich, dass man immer sagt, ich habe mich für Christus entschieden, ich bin zum Glauben gekommen. Und die Engel im Himmel kichern in ihre Flügel und sagen, na, der lernt's auch noch, der wird später auch verstehen, dass die Reihenfolge noch ein bisschen übermütig falsch rum ist. Denn in der Wahrheit komme nicht ich zu Gott, sondern Gott kommt zu mir. Und er antwortet nicht auf meine Klopferei, sondern er legt es mir überhaupt ins Herz, dass ich auf die Idee komme, dass es einen Gott gibt, der mich anspricht. Warum ist es so wichtig, das zu wissen, dass unser Glaube in Gottes Liebe und Erwählung gründet? Nun, weil das eigentlich das ganze Evangelium ist. Das ist das Frohe an der Botschaft. Überall im Leben hast du nur das, was du selber leistest, behältst du nur, was du festklammerst, was du dir sicherst und verteidigst. Bei Gott aber hast du alles geschenkweise, allein aus Liebe. Und die erste Liebe, die wir als Christen behalten sollen, wie es Offenbarung 2,4 heißt, zu der wir immer wieder zurückfinden sollen, also diese erste Begeisterung, das erste Überwältigtsein im Glauben, das war nicht, dass wir noch mit ganzer Kraft wollten, sondern dass wir verstanden, dass all unser Bemühen, all unser Wollen, all unser Bekennen und Singen von Gott selbst geschenkt ist. Wir sind Gottes Geliebte, wir sind seine Erwählten. In der Tat, es gründet unser Glaube in Gottes Erwählung. Hätte Gott darauf gewartet, dass Menschen von sich aus zu ihm kommen, es wäre bis heute noch keiner gekommen. Sie könnten immer noch alle auf die Uhr gucken im Himmel und können gucken, ob die Batterie noch funktioniert. Da käme keiner, nicht die Zeit würde in Ewigkeit vergehen und niemand würde kommen. Und deshalb wird es auch so schön gesagt bei Paulus, wenn einer zum Glauben kommt, dann muss Gott ihn schon neu erschaffen. 2. Korinther 5, Vers 17. Oder wie Jesus es bei Johannes sagt, Johannes 3, Vers 6. Der muss schon von Gott selbst gezeugt werden, von Gott selbst neu geboren werden. Glauben entsteht also durch Gott, dass er ihn in uns wirkt, dass er unser Herz vorbereitet, unser Herz öffnet. Und wenn ihr parallel zu 1. Thessalonicher die Apostelgeschichte gelesen habt, um zu verorten, wie die Gemeinde entstanden ist, dann habt ihr dies genau in Philippi gerade gehört. Wie kam es zur Bekehrung der Lydia? Na, nicht, weil sie besonders klug oder offen war, sondern weil Gott ihr Herz angerührt hatte. Das ist auch der Grund, warum wir bei Evangelisation vorher Gebetsgemeinschaften machen. Wenn es der Mensch wäre, der sich für Gott entscheiden würde, dann müssten wir nicht Gebetsgemeinschaft machen, dann müssten wir die Leute an der Tür auf den Knien begrüßen und sie bitten, bitte entscheide dich für Christus. Nicht, dann braucht man nicht zu beten. Aber wir beten, weil wir wissen, nur Gott kann es bewirken. Für die alten Hasen und Häsinnen der Langensteinbacher Höhe unter uns ist das natürlich ein bekanntes Thema und gar nicht neu. Für die anderen, die eher von quer hereinkamen, ist dieses Thema der Erwählung vielleicht zunächst etwas irritierend, weil man eigentlich es als neuzeitlicher Mensch gewohnt ist, sich von sich selber her zu definieren und zu sagen, ich bin eben zum Glauben gekommen und es war meine eigene Leistung. Freilich, ein Motiv müssen wir hier gleich klären. Wenn wir von Erwählung reden, klingt das ja so exklusiv, das heißt so ausschließlich. Nicht? Also wenn wir sagen, wir sind erwählt, dann ist ja die Schattenseite, dann sind es andere ja nicht. Das ist ein Missverständnis von Erwählung. Schon als Gott mit Abraham anfing in 1. Mose 12, Da war die Erwählung des Abraham, ich will dich segnen. Und dann geht es weiter und du sollst ein Segen sein. Und dieser Segen, den Abraham bringen soll, den Gott verwirklichen will durch Abraham, betrifft nicht nur ihn und seine eigenen Nachkommen und sein Haus, sondern schon bei Abraham blitzt diese Perspektive auf am Anfang der Segensgeschichte, denn es ist der allererste Anfang des Segens und des Zuspruchs von Segen, dass alle Völker gesegnet werden sollen in ihm. Das heißt, Gottes Erwählung ist etwas, woran du dich von Herzen freuen kannst, denn es ist keine exklusive Erwählung, sondern eine inkludierende. Es ist keine, die andere ausschließt, sondern Gott beruft den Einzelnen, um alle zu erreichen. Gott erwählt die eine, um die vielen durch die einen zu erreichen. Es ist also ein Vorrecht, erwählt zu sein. Denn wenn ich erwählt bin, dann weiß ich, Gott möchte mich in seine Segensgeschichte hineinnehmen und ich soll Teil seiner Geschichte werden, die er mit der Welt hat. Also insofern keine falsche Demut, keine falsche Bescheidenheit, sondern eine Freude daran, das Erste, was der Glaube erkennt, ist, dass er geliebt ist. Das Erste, was der Glaube erkennt, ist, dass er ein Wunsch ist, den sich Gott selbst erfüllt. Und wenn du gar nichts anderes mitnehmen würdest von diesen Tagen, als diese Freude der Thessalonicher, als sie ihre Erwählung und Liebe Gottes erkannten beim zum Glauben kommen, dann hast du schon sehr viel mitgenommen und sehr viel erkannt. Dass Gott ausgerechnet dich ausgeguckt hat und hat dich erwählt, weil er dich bei sich haben will und mit dir in Ewigkeit zusammen sein will. Da, wo du herkommst, bist du gewollt, denn Gott hat dich erwählt und zum Heil bestimmt. Da, wo du herkommst, bist du gewollt. Und da, wo du hingehst, in die ewige Gottesgemeinschaft, wirst du jetzt schon erwartet. Das ist die wunderbare Situation der Heilsgewissheit von Christen. Wo ich herkomme, bin ich geliebt und gewollt. Und wo ich hingehe, bin ich geliebt und werde erwartet. Wenn ihr das Evangelium leben und verkündigen würdet, hättet ihr die Antwort für Millionen und Millionen und Millionen von Menschen. Denn wer kann in der heutigen Zeit sagen, wo ich herkomme, bin ich gewollt und wo ich hingehe, werde ich erwartet. Wie oft begegnet mir das in der Seelsorge, dass wenn ich von Gottes Liebe und Erwählung spreche, Menschen zu mir kommen und die erschütterndsten Beispiele erzählen, wie ihnen ein Leben lang die Botschaft vermittelt wurde, du bist nicht gewollt, wir haben dich nicht gewünscht, wir haben dich nicht geliebt. Und wie sehr kann man ein Leben lang mit so einem Fluch, so muss man es ja nennen, mit so einer Last leben, dass man eigentlich nicht gewollt ist. Und wenn man schaut, wie viele Menschen, wie viele Unternehmen um Anerkennung, herausragendes Ansehen, Stellung zu haben, dann merkt ihr, wie viel Kompensation, wie viel Ersatzbemühen in unserem Leben liegt, um diese Erwählung und Liebe auszugleichen, wenn wir sie denn nicht von Gott her glauben und wahrnehmen können. Wie viel Zeit vergeuden wir in unserem Leben, damit Aufmerksamkeit, Anerkennung und eben Zuwendung uns zu erkaufen durch unser Bemühen? Und dabei haben wir im Evangelium schon die Zuwendung Gottes zugesagt. Du bist gewollt. Und das sollen jetzt nicht die Sonnenkinder unter uns hören, die ganz sicher sind, meine Mama hat mich schon zur Konfirmation gewollt, musste aber noch warten und mein Vater wollte nichts anderes als meine Mutter heiraten, um mich auf die Welt zu bringen. Und so war ich ein reines Wunschkind und das hat mir die Kindergärtnerin bestätigt. In der Schule war ich auch immer der Einser, dann waren alle Mädchen in mich verliebt oder andersrum alle Männer, wenn ich ein Mädchen bin. Also nicht diese Siegertypen unter uns, nicht die noch nie etwas anderes erfahren haben, sondern mir ist es wichtig, dass es die unter uns glauben können, die diesen Schatten in ihrem Leben haben und diesen Schatten auch im Glauben noch nicht überstrahlt bekommen haben, nämlich diesen Schatten der Schwere, die ein Mensch hat, der nicht gewollt ist, der kein Wunschkind ist. Gott hat nur Wunschkinder, sonst wären sie gar nicht seine Kinder. Nicht? Gott hat keine unfreiwilligen Kinder, sondern alle Kinder, die er hat, hat er sich ausgeguckt. Wenn du jetzt sagst, was hat er denn an mir gefunden? Bring mich nicht in Verlegenheit, ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und wenn wir das besser kennenlernen, fielen mir vielleicht ein paar schöne Punkte bei dir ein, warum du besonders für die Erwählung bestimmt bist. Aber das waren nicht die Gründe, die Gott in dir gesehen hat. Das ist das Faszinierende an Gottes Liebe, dass Gottes Liebe nur in ihm selber gründet. Das ist das Geheimnis von Agape. Die Agape gründet im Liebenden. Gottes Liebe gründet in ihm. Er erwählt einen Menschen und dann hat er aber ihn beim Namen gerufen und er hat ihn erwählt und ihn gerufen. Gottes Liebe ist nicht deshalb unverbindlich, so nach dem Motto, ich habe dich gern und du kannst mich auch mal gern haben. Das ist so die Gleichgültigkeit unserer Neuzeit, nicht? Wir sind freundlich zu allem, wollen mit keinem Streit haben. Das ist nicht Gottes Liebe. Gottes Liebe ist leidenschaftlich und sie meint dich ganz persönlich. Das heißt, es soll zum Glauben kommen, in dem Gott selbst wirkt. Der Glaube wird von Gott gewirkt. Der Glaube ist selbst Geschenk. Und ihr könnt in aller Ruhe den Zettel, den ich heute Morgen gab, mit der Glaubensseite euch anschauen. Und ihr werdet dort feststellen, dass bei sehr vielen Stellen, ich habe das unten auch noch einmal angegeben, wir immer eine Verbindung haben, nämlich eine Verbindung des Glaubens mit der Gnade. Das heißt, dass Paulus, wenn er vom Glauben redet, er immer von der Gnade redet. Das ist der zweitletzte Pfeil unten, Verbindung Glaube und Gnade. Römer 3, 24, wunderbar gesagt, obwohl wir doch alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes entbehren, hat er uns, Gott uns gerechtfertigt, und zwar geschenkweise alleine aus Gnaden im Glauben. Das heißt, im Glauben gerechtfertigt werden bedeutet aus Gnade gerechtfertigt werden. Glaube ist selbst ein Geschenk. Philipper 1, Vers 29, euch ist die Gnade gegeben, dass ihr glauben könnt. Und dann gibt es noch mehr Gnade, wir dürfen auch diesen Glauben leben. Auf das kommen wir dann heute Abend. Das heißt also, es liegt alles daran, dass die Verkündigung Gottes Wirken zur Geltung bringt. Aber wie kann jetzt ein Mensch praktisch göttliche Worte reden? Das geht ja gar nicht. Gott ist Gott und Gott ist im Himmel und Mensch ist Mensch und ist hier unten. Wenn Glaube nur durch Gottes Wirken zustande kommt, wie kann man dann so verkündigen, dass es zum Glauben kommt? Dann muss logischerweise Gott selbst sprechen. Und das genau sagt der Apostel im 1. Thessalonicher 2,13, wie wir es gehört haben. Ihr habt das Wort Gottes empfangen, das heißt, ihr habt es gehört. Wie haben sie es gehört? Durch die Verkündigung des Apostels Paulus. Das heißt also, Paulus hat gepredigt, aber seine Predigt wollte nicht einfach nur eigene Worte zur Geltung bringen, sondern er wollte Gottes Wort bezeugen. Woher hat denn Paulus das Wort Gottes? Wie kann denn Paulus das Wort Gottes verkündigen? Nun, das ist das Geheimnis seines Apostolates, seines Apostelamtes. Wenn wir fragen, wie kam eigentlich das Evangelium in die Welt? Woher wissen wir denn, was Evangelium ist? Gewiss, dann können wir sagen, ja, Jesus als Sohn Gottes hat doch das Evangelium seines Vaters verkündigt. Das ist schon richtig. Aber was war denn mit den Jüngern, als Jesus auf dieser Erde wandelnd? War denn mit den Jüngern, als er das Reich Gottes verkündigt hat und das Angebrochensein der Königsherrschaft Gottes in seinem Kommen? Das Dumme war, die Männer haben allesamt nicht aufgepasst. Das ist für Frauen jetzt nicht sehr originell, das ist doch heute so, dass wenn man was sagt, sie nicht zuhören. Aber dumm ist es, wenn es bei Jesus passiert, sie haben nicht aufgepasst. Und es wird gesagt, in der Tat, und das ist jetzt nicht meine humorvolle Interpretation, sondern das Zeugnis aller Evangelien, während der Sohn Gottes auf dieser Welt war, hat keiner der Männer ihn richtig verstanden. Nicht? Sie haben ihn immer missverstanden. Und als Jesus sie fragte, wer denkt ihr denn, dass ich bin, Markus 8, 27 folgende, dann hat wohl Petrus sich zu einem Bekenntnis aufgeschwungen und haben gesagt, du bist der Christus. Aber als Jesus dann testete, ob er auch wirklich verstanden hat, was er sagte, dann kam raus, dass Petrus mehr Lust hatte auf eine Schlägerei, als dass er wirklich den Weg Christi gehen wollte. Denn er hat unter Messias Christus verstanden, jetzt kommt der Krieger und der wirft die Römer aus Palästina raus. Und er ist Triumphator und er wird sich durchsetzen, gewaltsam mit militärischer Gemacht. Und deshalb wollen wir ihm folgen und wollen zu Rechten und zu Linken sitzen, sagen Jakobus und Johannes. Das heißt, alle Evangelien bezeugen, dass zur Zeit des Wirkens Jesu alle Männer nicht richtig verstanden haben, was Jesus wirklich wollte und wer er wirklich war. Und entsprechend, Als Jesus gefangen genommen wurde in der Passion, was machten die Männer? Alle sind sie davongelaufen, bis auf den Lieblingsjünger als Ausnahme, sind sie alle davon und hatten Angst um ihr Leben und hatten nichts verstanden. Ja, selbst noch als der Auferstandene ihnen erschien, nachdem er es ihnen ja mehrmals vorher gesagt hat, ich werde sterben und auferstehen, dachten sie noch, dass ein Gespenst erschienen wäre, sodass er vor ihren Augen was essen und trinken mussten, damit sie kapierten, dass er leibhaftig auferstanden ist. Und die Emmaus-Jünger dackelten neben ihm her und haben ihn erstaunt angeguckt und haben mit ihm diskutiert, ohne ihn zu erkennen. Das ist so viel zur menschlichen Weisheit und zur menschlichen Erkenntnis. Wie kam das Evangelium in die Welt? Nun, das Evangelium, wie wir es im Neuen Testament dann schriftlich bezeugt haben durch die Apostel, kam durch den Auferstandenen und seine Belehrung. Das heißt, wäre Jesus nur gestorben und nicht auferstanden, dann wäre erstens unser Heil ja nicht vollständig, dann wäre er wohl für unsere Sünden gestorben, aber wir hätten ja kein neues Leben. Aber das Zweite auch, wir hätten heute keinerlei Erinnerung an das, was Evangelium wirklich ist. Ob es noch einige Jesus-Jünger gäbe, wie es dann auch Täuferjünger gab nach seiner Hinrichtung, das können wir offen lassen, aber die Gemeinde Jesu Christi gäbe es nicht, wäre Christus nicht auferstanden und wäre er nicht erschienen. Das ganz Überraschende ist also, dass nicht nur für Paulus gilt, sondern für alle Jünger und für alle Frauen und Männer, die Jesus nachfolgten. Die Erkenntnis, die Christuserkenntnis, kam ihnen erst umfassend, als der Gekreuzigte und Auferstandene ihnen erschien, hat sich ihnen gezeigt, hat sich zu erkennen gegeben und hat ihnen das Evangelium mitgeteilt. Er hat ihnen das Evangelium mitgeteilt. Das heißt in der Tat, das Evangelium ist das, was der Auferstandene seinen Jüngern gab. Bei Paulus verstehen wir das sofort. Warum? Nun, er war ja in Damaskus um 32, also 2 Jahre nach dem Kreuzesgeschehen, war er ja ein Verfolger der Gemeinde. Er hat Jesus auch als den Irdischen ja nicht begleitet. Also hatte Paulus ja gar keine Ahnung. Dann ist es klar, woher hat Paulus das Evangelium? Das musste ihm Jesus in Damaskus geben. Und so verteidigt er sich auch bei den Galatern in Galater 1,11 folgende und sagt, das Evangelium, das ich verkündige, das Evangelium, das ich als Evangelium verkündige, im Deutschen kann man das gar nicht so richtig sagen, im Griechischen heißt es Euangelion, Euangelizistai, also das Evangelium evangelisieren. Im Deutschen passt das nicht richtig, aber das macht so schön deutlich, das, was Paulus als Evangelium ganz evangeliumsgemäß verkündigt, das hat er nicht von Menschen gelernt. Auch nicht von den Jerusalemern, nicht von Petrus, nicht von Jakobus, sondern er besteht darauf, durch die Offenbarung Gottes, dass Gott ihm Jesus Christus gezeigt hat. Er hat das Evangelium unmittelbar von Christus gelernt und empfangen. Und darin hängt jetzt so viel, dass wir kapieren, Evangelium ist nicht das, was Menschen Gutes über Gott denken, sondern Evangelium ist die Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus. So wie Christus sich selbst gegeben hat, als der Auferstandene, hat er es ihnen kundgetan. Und Paulus kann in 1. Korinther 1,18 das Evangelium das Wort vom Kreuz nennen. Und dieses Wort vom Kreuz ist eben das Wort von Jesus Christus. Und er kann den Galatern in Galater 3,1 folgende sagen, ich habe euch doch Christus vor Augen gestellt, öffentlich hingestellt, als den Gekreuzigten, nämlich das Evangelium. Und so hat er es empfangen. Überraschend ist aber, und die wenigsten würden spontan wahrscheinlich darauf kommen, dass dasselbe auch für die 12 respektive 11 Apostel gilt und für den Nachgewählten. Gerade im Lukas-Evangelium wird es so betont, dass dort gesagt wird, 40 Tage lang, und die 40 ist uns noch im Kopf vom Alten Testament, das ist die Zeit der Vorbereitung. 40 Tage waren die Offenbarungsempfänger auf dem Berg, nicht Mose und Elia. Und die 40 ist auch die Zahl der Wüstenzeit, der Vorbereitung. 40 Tage Versuchung Jesu in der Wüste. Also 40 Tage ist eine ausgedehnte Zeit der Bewährung und Vorbereitung. So lange war der Auferstandene mit seinen Jüngern zusammen. Wenn ich junge Menschen im Examen hätte, und im Examen käme raus, die haben zwar 5 Jahre in Tübingen studiert, aber im Examen zeigt sich, sie haben überhaupt nichts gelernt. und ich müsste anschließend nochmal 40 Tage mit denen das ganze Programm wiederholen, dann würde ich an meiner Kunst zweifeln, an der Motivation der Studenten. Aber das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern erlitten hatte. Nicht so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Die haben nichts kapiert. 3 Jahre Bibelschule und haben alles Mögliche gehört, aber das Entscheidende nicht erkannt. Das Entscheidende hat Christus ihnen selbst gegeben. Das heißt also, das Evangelium ist Gottes eigenes Wort, das er in Jesus Christus uns geschenkt hat. Und deshalb sagt Paulus auch immer wieder, das Evangelium ist nicht das Evangelium der Apostel, nicht das Evangelium des Paulus, sondern das Evangelium ist das Evangelium Gottes. Wenn er sagt, das Evangelium Gottes, Römer 1, so auch Markus 1, dann meint es ist Gottes eigenes Wort. Gott redet im Evangelium. Das Evangelium ist Gottes eigenes Wort. Er kann dann sagen, das Evangelium Gottes ist das Evangelium Jesu Christi. Das ist wieder so ein Genitiv. Was meint das? Nun, das hat Jesus Christus zum Inhalt. Evangelium Gottes heißt, im Evangelium spricht Gott selbst. Evangelium Jesu Christi spricht, der Inhalt des Evangeliums ist das, was Gott in Jesus Christus tat. Seine Sendung, sein Kreuz, seine Auferstehung und die Bevollmächtigung durch seinen Geist. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und nun ist das Entscheidende, das Paulus immer wieder hervorhebt, es ist das Evangelium, das in sich selbst die Dynamis, die Kraft enthält. Wir haben immer die Vorstellung, Worte sind Theorie. Und wenn jemand sehr gut redet, dann sagt man, der redet so schwungvoll, der ist begeisterungsfähig und der kann mit seiner Rhetorik die Leute mitreißen. Dann meinen wir aber immer, der Bibeltext ist zunächst staubig trocken und jetzt liegt es am Prediger, dass er Leben reinbringt in die trockenen Buchstaben. Für Paulus aber, das Neue Testament, ist das Verständnis gerade umgekehrt. Die Kraft, die Dynamik, Leben zu schaffen, liegt im Evangelium selbst. Das heißt, die Dynamis, die Kraft, liegt im Evangelium an sich und wir müssen nur sehen, dass wir das Evangelium treu weitergeben, sodass diese Kraft nicht abgeschwächt wird, dass das Evangelium unverfälscht weiterkommt. Deshalb habe ich euch das hier in dieser Übersicht so dargestellt, übereinander, und ich vergleiche das gerne mit einem römischen Brunnen. Ihr kennt römische Brunnen, nicht? Wir haben in Tübingen auch für unsere Universität 2 neue. Bei einem römischen Brunnen ist es so, dass das Wasser ganz oben herausquillt. Dort oben ist also quasi die Quelle des Wassers. Und dann geht sie in eine allererste Schale, die füllt sich. Und aus der ersten Schale geht es in eine nächste und dann füllt sie sich. Und so gibt es einen wunderschönen Brunnen. Und wenn die Quelle ergiebig genug ist, dann hat man tatsächlich einen richtigen Wasserschleier und es fließt überschwänglich bis in die unterste Schale hinein. Angewandt jetzt auf das Wort Gottes, wer ist eigentlich Inhalt des Evangeliums? Nun, Theologen streiten sich immer, was ist der Inhalt des Evangeliums? Das Stichwort Versöhnung zum Beispiel oder Rechtfertigung des Gottlosen, ist das das Evangelium? Nein, das Evangelium kann man nicht auf eine Formel bringen, auch nicht der klügste Satz fasst das Evangelium, sondern der Inhalt des Evangeliums von Jesus Christus ist Jesus Christus als Person. Das heißt, wenn wir sagen, was ist Wort Gottes im eigentlichsten, im dichtesten Sinne, dann reden wir weder von einem Buch noch von irgendwelchen Sätzen, sondern wir reden von einer Person. Inhalt des Evangeliums ist Jesus Christus selber, der für uns gekreuzigte und auferstandene, der jetzt beim Vater stehende, der lebendige Gott, der ist Inhalt des Evangeliums. Und wenn wir sagen, das Evangelium hat Kraft, dann liegt das nicht daran, dass dieses Buch irgendwie magisch ist, sondern es liegt daran, dass der Jesus Christus lebendig ist, von dem es zeugt. Die Kraft des Evangeliums ist sein Inhalt und das ist Jesus Christus selber. Von Jesus Christus wüssten wir aber nichts, hätte nicht Jesus Christus als Auferstandener seinen Jüngern die Botschaft mitgeteilt. Also wäre Christus nicht Paulus begegnet, dann wäre der ja nie zum Glauben gekommen. Hätte Christus Paulus nicht gesagt, ich habe die Heiden und die Juden erlöst, also geh hin und richte meine Herrschaft auch unter den Heidenvölkern auf, hätten wir Heiden nie das Evangelium erfahren. Das heißt, nur weil Jesus Christus sein Evangelium den Aposteln gab, können wir überhaupt wissen, was Gottes Herz ist, was seine Botschaft ist, was sein Anliegen ist, dass er uns liebt und dass er alles tut, um uns für sich zu gewinnen. Das ist die gute Nachricht. Jetzt ist nur der Nachteil, dass von uns ja keiner Apostel ist und wir, so alt wir auch aussehen mögen, 2000 Jahre ist keiner von uns und keiner war bei der Auferstehung dabei. Hätte also Christus das Evangelium nur damals den 11 Männern plus Paulus und Barnabas als Auferstandenen gegeben und die hätten ihren Mund verschlossen, wie die Frauen vor lauter Schrecken am Anfang davonlaufen und Angst haben, hätten wir es alle nie erfahren. Das heißt, Christus ist die Wahrheit, er ist das Evangelium, er ist das Wort Gottes in Person. Er hat die Botschaft von sich mitgeteilt. Jetzt ist aber das Entscheidende, dass Paulus und die anderen das Evangelium verkündigt haben. Die Verkündigung der Apostel. Bei Paulus ist für uns als Theologen faszinierend, dass er ein Verfasser einer neutestamentlichen Schrift, ja vieler neutestamentlicher Schriften ist, als ein Zeuge. Das heißt also, der Lukas sagt, ich war selber nicht dabei, aber ich habe es genau erforscht und ich habe mit den Dienern des Wortes und den Augenzeugen gesprochen. Also Lukas ist gar kein Augenzeuge, Paulus aber ist Augenzeuge des Auferstandenen. Er hat ihn selbst gesehen, er hat aus Jesu Hand das Evangelium genommen, aus seinem Mund es gehört. Und er gibt es weiter und schreibt es auf. Das heißt also, dass wir im 1. Thessalonicher Brief das schriftliche Zeugnis vom Evangelium haben, aus erster Hand, aus Apostelhand. Das gilt auch, wenn Matthäus vom Apostel Matthäus geschrieben ist oder Johannes vom Apostel Johannes, dann würde das entsprechend gelten. Bei Paulus ist es ganz unbestritten, er hat selbst von Christus es empfangen und gibt es weiter. Weil Paulus dieses Wort weitergibt, kommen unter seiner Verkündigung Menschen zum Glauben. Jetzt könnten wir sagen, warum mache ich das so umständlich und sage Jesus Christus die Quelle, klar, das Evangelium, klar, und jetzt, warum denn das Zeugnis der Apostel nochmal abgesetzt? Ist das Evangelium nicht das Zeugnis der Apostel? Nun, es ist so, dass schon bei den ersten Zeugen es ja zu Missverständnissen kam. Vor der Auferstehung haben die Jünger missverstanden. Aber auch nach der Auferstehung haben die Apostel nicht an sich schon die Wahrheit besessen und alles, was ein Apostel nach Ostern sagt, ist deshalb schon die Wahrheit, weil er Apostel ist. Ein Beispiel macht es uns ganz deutlich. In Antiochien gab es Tischgemeinschaft, Abendmahlsgemeinschaft zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen und das war zunächst ganz selbstverständlich, wie es für Paulus selbstverständlich ist, auch für die Gemeinde. Da kamen aber einige Geschwister aus Jerusalem, aus streng judenchristlichen Gemeindeteilen und die haben gesagt, wenn ihr jüdisch geboren seid, dann dürft ihr doch nicht zusammen Abendmahl feiern mit den Heidenchristen, dann verunreinigt ihr euch, ihr dürft doch nicht an dem Tisch der Spötter sitzen, also wir müssen die Abendmahlsfeier trennen. Das waren jetzt zunächst so Musterschüler vom Jakobus, das wäre noch nicht problematisch, wenn die das nur gesagt hätten. Jetzt hat aber der Apostel Petrus plötzlich zwischen allen Stühlen gesessen. Eigentlich hat er selbst die Heidenchristen ja ernst genommen, mit ihnen Abendmahl gefeiert und gar kein Problem dabei gehabt. Jetzt kamen aber seine jüdischen Geschwister von Jerusalem, aber er wollte ja nicht mit Jerusalem brechen. Und nun wusste der arme Petrus nicht, wie mache ich es denn jetzt richtig? Und dann hat er sich auch der Katzentischlösung angeschlossen und hat gesagt, also Judenchristen essen für sich das Abendmahl und die Heidenchristen kommen an den Katzentisch. Ich weiß nicht, ob ihr das früher noch kanntet, wenn es große Familienfeiern gab, nicht die Erwachsenen und die Lieblingskinder dürfen am großen Tisch sitzen und der Abschaum sitzt am Katzentisch. So haben wir es mindestens erlebt, wenn wir am Katzentisch gelandet sind. So kamen sich dann die Heidenchristen in Antiochien vor. Und da tritt Paulus mit Macht öffentlich auf und tut es öffentlich, weil es um das Heil der Heidenchristen geht. Und er wirft dem Apostel Petrus vor, du bist von der Wahrheit des Evangeliums abgewichen. Das heißt, selbst Apostel können irren. Nicht, weil ein Apostel etwas sagt, ist an sich schon richtig. Sondern wann ist es richtig? Wenn ein Apostel wirklich sich bemüht, nichts anderes als die Wahrheit des Evangeliums zu sagen. Das heißt also, Apostel waren nicht Päpste, die praktisch vom Thron runter die Wahrheit sagten, egal was sie sagten, alles ist Wahrheit. Sondern Apostel waren demütige Diener Jesu Christi, die immer genau im Gebet fragen mussten, Herr Jesus Christus, was entspricht jetzt dem Evangelium, das du mir gegeben hast. Und Paulus spitzt es zu im Galaterbrief, weil es da um die Wahrheit des Evangeliums auch aktuell in Galatien geht, wie in Antiochien. und sagt, wenn ich euch je als Galater ein anderes Evangelium verkündigen würde, als das, was ich euch damals gegeben habe, nämlich das eine Evangelium von Jesus Christus, dann möchte ich selbst verflucht sein. Und selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und würde euch etwas anderes sagen als der auferstandene Christus, soll er verflucht sein. Das heißt also, Paulus stellt sich demütig unter das Wort Gottes, unter das Evangelium. Was ist dann mit Timotheus und Silas? Die waren keine Apostel, die waren auf Paulus angewiesen. Und so haben Timotheus und Silas die Wahrheit des Evangeliums aus dem Mund des Paulus. Und sie haben gesagt, Paulus, hast du das auch gut überlegt? Ist das genau das, was der Auferstandene dir in Damaskus gesagt hat? Ist das die Wahrheit des Evangeliums? Und dann wussten sie, und was ist die Mitte dieser Wahrheit? Was ist der Maßstab? Jesus Christus selbst, er ist das Evangelium in Person. Warum mute ich euch das zu? Nun, dieser römische Brunnen, diese Abstufung Jesus Christus, Evangelium, Zeugnis der Apostel und Verkündigung, wie ich sie jetzt gerade praktiziere, wie ihr sie im Hauskreis macht, als Andacht, als Seelsorge oder als Predigt, hat etwas ganz Faszinierendes. Es macht ganz klar deutlich, wie das Gefälle ist. Das Gefälle ist von oben nach unten. Nicht ich habe die Wahrheit, weil ich aus Tübingen komme oder von der Lahü komme, sondern Christus ist die Wahrheit. Und wenn wir mit anderen streiten, dann geht es nicht darum, dass wir die Wahrheit besitzen, sondern dass die Wahrheit uns etwas von sich gezeigt hat, was uns so wichtig ist, dass wir dafür eintreten und dafür auch streiten wollen. Wir sind auf der vierten Ebene, ganz unten, und wir sind angewiesen auf Verkündigung. Wir sind angewiesen auf das Zeugnis vom Evangelium. Und keiner kommt ohne das Evangelium aus und kann sagen, der Wald ist hier so schön, da brauche ich kein Evangelium. Oder ich habe den Heiligen Geist, da brauche ich Jesus Christus nicht. Ohne den Heiligen Geist und ohne Jesus Christus ist der Wald nicht schön und habe ich auch den Heiligen Geist nicht, weil er ganz gebunden ist an diesen Jesus und wir ihn nur darin haben. Wir sind angewiesen. So wie die Apostel angewiesen waren auf das Evangelium. Aber jetzt ist das Entscheidende, das stimmt wohl. Unsere Verkündigung ist abgestuft, abhängig von dem Neuen Testament. Und das Neue Testament ist abhängig von dem, was Jesus selber den Jüngern gesagt hat. Und das hat nur eine Mitte, nämlich Jesus Christus als Person. Und der ist ja kein Buchstabe, der ist ja lebendig und ist heute beim Vater. Das gilt aber auch umgekehrt. Das ist das Schöne an dem Bild von dem römischen Brunnen. Das Wasser kommt oben aus der Quelle. Wenn es aber unverfälscht von einer Schale sich in die nächste ergießt, wenn da keiner Lügen und Gift beimischt, was habe ich dann in der untersten Schale? Dann habe ich lebendiges, dann habe ich frisches Wasser. Der Punkt ist also einerseits, dass Sachen nicht wahr sind, nur weil sie im Neuen Testament stehen oder weil ein Apostel sie sagt, sondern wahr ist nur, sagt Paulus, was Jesus Christus zur Geltung bringt. Er ist die Mitte der Schrift, er ist die Wahrheit, an ihm muss alles gemessen werden. Selbst Apostel könnten menschlich irren, sie werden deshalb im Gespräch auch gegenseitig sich korrigieren, wie es Paulus mit Petrus tat, wenn er abweicht von der Wahrheit. Wir glauben an Jesus Christus, wir glauben nicht ans Neue Testament, wir glauben nicht an Paulus, wir glauben an Jesus Christus. Aber wir haben Jesus Christus nur durch Paulus und das Zeugnis der anderen Apostel und wir haben es nur hier im Neuen Testament. Das bedeutet aber auch, und das war für mich die überwältigendste Erfahrung als junger Christ, dass wenn ich heute in der 5. oder 7. oder 10. unteren Schale nichts anderes einem Menschen zusprechen will als Jesus Christus, ihn verkündigen will, keine eigene Wahrheit, kein Lieblingsthema, sondern mich bemühe, nur Jesus Christus und seine Wahrheit weiterzusagen, dann wirkt das Wasser aus der Quelle Schale über Schale über Schale und ich sage einem Menschen zu, du darfst zu Christus kommen und der strahlt und kann glauben, obwohl er eben ungläubig war. Ich habe es erlebt, dass ich Menschen auf dem Sterbebett begleiten durfte und ich habe ihnen zugesprochen im Namen Jesu Christi, dir sind deine Sünden vergeben und sie strahlten, nachdem sie wochenlang haderten und konnten selig sterben. Ich habe es erlebt, dass Jungschaler eben noch ungläubig waren und das auch in jeder Hinsicht verkörperten und plötzlich hat der Heilige Geist sie überwunden und sie sagten, wir sind es. erinnere mich an Jugendevangelisationen, wo wir solche halbstarken Rocker da hatten, die mit ihren Lederjacken und Motorrädern vorgefahren waren, die ganze Zeit Radau machten während der Verkündigung und anschließend in die Nacht hinein diskutierten. Und dann verschwanden sie wieder wütend, haben noch ein Bier getrunken, kamen dann umso mutiger wieder. Und dann haben wir bis 3 Uhr nachts diskutiert. Wir haben gesagt, das ist Zeitverschwendung, bei denen wird das nichts. Und die kamen zum Glauben durch das Wunder, dass Kraft im Evangelium liegt, und waren anschließend die tollsten Zeugen in ihrem Dorf. Und es war eine Freude, sie anzuschauen. Das Faszinierende ist, dass du und ich Menschen Wort Gottes zusprechen dürfen. Wir dürfen Menschen im Namen Jesu Christi sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sind sie in Ewigkeit vergeben. Das geht aber nicht, wenn ich sage, also ich habe das theologisch mal durchgedacht und es spricht einiges dagegen, aber es gibt auch Indizien, ja, vielleicht. Es geht nicht, dass ich sage, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es geht auch nicht, dass ich an dem einen Sonntag sage, dir sind deine Sünden vergeben, und dann lese ich plötzlich Hebräerbrief oder Jakobus und dann sage ich, naja, jetzt weiß ich es auch nicht mehr so genau, sondern ich muss eine Gewissheit bekommen, weil ich Jesus Christus als die Mitte des Evangeliums sehe und nichts anderes will, als ihn verkündigen. Das Faszinierende ist also, ihr seid Zeugen des Evangeliums. Und durch euch will Gott Menschen, die er erwählt hat, berufen. Er will sie rechtfertigen. Er will sie begnadigen. Er will sie zu Töchtern und Söhnen Gottes machen. Und in all dem seid ihr mittendrin. Es ist wunderschön, wenn man das auch beruflich machen darf. Und ich gebe zu, dass wir privilegiert sind, das müssen wir schon zugeben, nicht, dass wir ein Vorrecht haben, weil wir natürlich viel häufiger das als andere erfahren. Ich muss aber dazu sagen, ob man das jetzt häufig macht oder ob man es selten macht, ob man es beruflich macht oder nebenberuflich, das ist nicht der Unterschied. Es sind die ersten Menschen, an die ich mich noch heute erinnere, die unter dem Gebrauch meiner Wörter, dass Gott mich gebraucht und Evangelium zuspricht, plötzlich zuversichtlich und fröhlich wurden und zum Glauben kommen. Ich werde diese ersten Erfahrungen, als ich kleiner Schüler war und nicht hauptamtlich in der Verkündigung, niemals vergessen als die grundlegenden. Und heute bin ich noch zutiefst gerührt, wenn ich es erfahre, dass das, was ich meinen Studenten den ganzen Tag erzähle, tatsächlich auch stimmt, dass nämlich unsere Verkündigung die Verkündigung des Wortes Gottes ist. Zum allerletzten Abschluss noch, und dann gehen wir ja auch schon in das Abendessen hinein, haben wir heute Abend noch mal eine Einheit. Ihr seht, dass ich jetzt die Schrift, das bedeutet ja das Alte Testament, an der Seite habe. Das kann man jetzt mit dem Brunnenbild nicht verbinden, das wäre dann zu kompliziert. Aber warum habe ich das an die Seite geschrieben? Nun, weil die letzte Frage noch wenigstens angedeutet sein soll. Wie war das denn jetzt mit der Verkündigung des Evangeliums? Wie war das mit der Autorität der Apostel im Verhältnis zum Alten Testament? War also in der Schrift des Alten Testamentes alles schon so eindeutig gesagt, dass die Apostel praktisch nur das Alte Testament vorlesen mussten und dann war schon alles klar? Nun, die Schwierigkeit bei den ersten Christen war schon, dass es ja dieselbe Bibel war, die auch Israel gelesen hat. Das heißt, die Schrift der Kirche war zugleich die Schrift der Synagoge. Aber die meisten Juden zur Zeit der Apostel haben ja die Schrift so gelesen, dass Jesus Christus nicht reinpasste, und haben gesagt, wir erkennen in Jesus von Nazareth den Gekreuzigten nicht Gottes Sohn, wir erkennen nicht einmal den Messias in ihm. Das heißt also, dass die Schrift in sich selbst noch nicht die letzte Klarheit brachte, denn man konnte die Schrift lesen, ohne auf Jesus Christus zu kommen. Und deshalb könnt ihr bei Paulus sehr schön beobachten, dass die Quelle, aus der er schöpft, der damals als Pharisäer die Schrift ja schon kannte, nicht das Alte Testament an sich ist, sondern Jesus Christus und Gottes Offenbarung in Jesus Christus. Das heißt, das ist der Grund, warum ich die Schrift nicht über Jesus Christus setzte, sondern darunter, weil nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, über jeder Schrift, Altes und Neues Testament, steht. Jesus Christus ist Gottes eigenes Wort, so sagt es ja auch das Evangelium so schön nach Johannes. Nicht am Anfang war das Wort, und das war nicht die Bibel, das war Jesus Christus, sein eigener Sohn. Dieser Sohn hat nun den Jüngern das Evangelium gegeben und, denkt ihr an die Emmaus-Jünger, wie hat er ihnen das Evangelium erklärt? indem er durch die Bibel durchging, die Schrift, und hat von Mose bis zu den Psalmen hin, da werden die Psalmen das erste Mal als Kanon genannt, nicht, also Mose, Propheten und Psalmen, ihnen alles erklärt, was in der Schrift von ihm schon geschrieben war. Was bedeutet das? Wir Christen lesen nicht Jesus Christus und das Evangelium vom Alten Testament her, sondern wir lesen das Alte Testament von Jesus Christus her. Und das ist der Unterschied zwischen der Gemeinde Jesu Christi und der Synagoge und den Juden bis jetzt, sofern sie nicht in Jesus ihren Messias erkennen, nicht, dass sie nämlich die Tora lesen und als Maßstab haben. Die Christen lesen auch die Tora, nämlich unser Altes Testament ist ja die Tora Israels, aber sie lesen es von Christus her. Und bei den Emmaus-Jüngern könnt ihr parallel zu 1. Thessalonicher 1 und 2 das sehr schön erkennen. Wer hat die Erkenntnis gebracht? Ich sage jetzt nicht, wer hat es erfunden, nicht? Dann will man die Werbung erinnern oder das Hustenbonbon, nicht? Also, wer hat es erfunden? Dann muss man in der Tat sagen, nicht das Alte Testament an sich, denn das haben sie gelesen und haben es nicht verstanden. Es war der auferstandene Jesus Christus. Nachdem sie aber Christus erkannten, plötzlich sagten sie, ist uns nicht ein Licht aufgegangen, hat es nicht unser Herz geöffnet, brannte es nicht wie Feuer in uns vor Begeisterung, wenn Christus uns die Schrift öffnet. So geht es bis heute im Alten und Neuen Testament. Wenn Christus selbst uns die Schrift öffnet, dann plötzlich werden die Buchstaben lebendig und wir erkennen die Kraft, die darin liegt. Warum muss man das thematisieren? Nun, Paulus war Jude und er hat als Jude Dinge getan, die er nach dem Alten Testament als Jude nicht tun dürfte. Er hat nämlich Heiden hineingenommen in das Volk Gottes, ohne sie zu beschneiden. Er hat seinen Gemeinden nicht auferlegt, koscher zu essen und sich an die Ritualgesetze zu halten. Das heißt, dass die Gemeinde des Matthäus, dass die Gemeinde des Johannes, dass die Gemeinde des Paulus, wie die Gegner zu Recht sagten, im Widerspruch zu Tora und den Propheten stand. Maßstab war also immer Jesus Christus. Wann immer Jesus Christus als der gekreuzigte und Auferstandene als Erfüllung des Alten Testamentes erkannt werden konnte, dann hat man gesagt, das ist bleibend gültig. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das verkörpert Jesus, also bleibt das Gebot gültig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Jesus in der Bergpredigt entfaltet, also bleibt das gültig. Die Feinde Israels sind auszuschließen. Gott ist ein Gott der Rache. Gott ist ein Gott, der die Feinde vernichtet. Das würde stimmen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, dass nämlich der Sünder dann den Tod erleidet. Aber hier ist Christus selbst gekommen und hat die Schuld der Heiden, ihre Todesschuld, auf sich selbst genommen. Das heißt, das Alte Testament stimmt zwar, dass nämlich der Tod Folge der Sünde ist, aber es ist anders gekommen, als es viele vom Alten Testament ja hoffen konnten, nämlich dass Gott sich selbst um die Gottlosen kümmert und für sie sein eigenes Leben gibt. Der Menschensohn kommt nicht, um die Heiden zu unterwerfen, er gewinnt sie, indem er sein eigenes Leben hingibt und gewinnt sie, indem er zur Sühne für sie am Kreuz stirbt. Also, Jesus Christus ist das Wort Gottes in Person. An ihn glauben wir. Er ist die Wahrheit in Person. Ich bin nicht die Wahrheit, ich habe nicht die Wahrheit. Ich kann fehlen, sogar Apostel konnten fehlen. Aber wir ringen heute darum, vom Neuen Testament her das Evangelium zu erkennen. Und deshalb in der Tat ist das Evangelium, das Christus gab, Wort Gottes im Vollsinn. Und weil die Apostel nichts anderes aufschreiben wollten als dieses Wort Gottes, das Jesus Christus ist und ihnen gegeben hat, die Botschaft von ihm selbst, die Selbsterschließung, ist das Neue Testament Wort Gottes. Ja, in der Tat. Ich weiß, dass viele Theologieprofessoren und Bischöfe was anderes sagen und sagen, das sei nur Menschenwort. Natürlich ist es Menschenwort, das ist die vierte Schale. Das Neue Testament kann Christus nicht ersetzen, so wenig eine Heiratsurkunde auch die Braut ersetzt, nicht? Das ist ganz klar. Es ist ja nur Papier. Aber er ist in dieser Urkunde festgehalten. Hier hat er sich festgelegt, hat er sich versprochen. Und wenn ich das verkündige, wenn du das verkündigst, ist sogar, was du sagst, Wort Gottes und es kommt zum Glauben. Die Welt wartet darauf, dass wir mutig sind und Menschen das Evangelium zusprechen. Und dann wirst du es erleben, dass Menschen getrost werden, dass sie gläubig werden, dass sie es glauben können. Nicht, weil du so toll redest, sondern weil Gott seine ganze Kraft in die Gegenwart seines Sohnes gelegt hat. Also, wichtiger noch als Theologie studieren und Bibelkurse auf der LAHÖ zu machen, ist es, den einen, der Inhalt von all dem sein soll, zu kennen. Lass Christus in dir leben, wie Paulus ihn durch sich leben ließ. Und dann wird der Christus, der damals durch Paulus die Thessalonicher vom Heidentum weg hinbekehrt hat zu Gott, auch dich gebrauchen, wo immer du stehst, ob durch dein Tun, durch die Gemeinschaft, die ihr lebt, oder durch deine Worte. Die Kraft des Evangeliums ist ungebrochen. Und der Auferstandene war niemals lebendiger als heute. Wir hängen ein bisschen rum, aber das ist vorläufig so. Am jüngsten Tag wird die Gemeinde Jesu Christi es endlich kapieren und lebendig sein. Aber warum wollt ihr Zeit verschwenden? Jemand, der Vorfreude hat, der lebt schon heute das, was andere erst morgen sehen. Vorfreude ist die Vermeidung von Zeitverschwendung. Also freut euch jetzt, ihr Lieben. Lieber Jesus Christus, wir sind überwältigt davon, dass du das wahre und eine Wort Gottes bist. Ja, wir dürfen uns ganz darauf verlassen, dass dein Herz das Herz Gottes widerspiegelt, dein Angesicht das Angesicht deines himmlischen Vaters, dass der Glanz in deinem Angesicht Widerspiegelung ist der Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Und dass deshalb all die Liebe, die wir bei dir spüren, all die Zuwendung, all die Wahrheit und Klarheit, in Wahrheit all das ist, was dein Vater ausmacht. Wir haben es in dir mit Gott selbst zu tun. Und wir danken dir so sehr, dass du nicht einfach nur uns ein Ideal, einen Traum, ein Ziel widerspiegelst, sondern dass du das Ziel bist, das uns erreicht hat. Du bist das Ziel, das uns erreicht hat. Du bist auf die Welt gekommen und hast zu uns geredet, lange bevor wir dich verstanden haben. Du hast uns dein Wort gegeben, lange bevor wir es hören wollten. Und du hast uns gekannt und erwählt, lange bevor wir selbst es ahnen konnten. Hab Dank, dass deine gute Nachricht uns sagt, dass du uns willst. Herr, und wir sind überwältigt von deiner Liebe und wir bitten dich von Herzen, nimm weg all das, was dich stört. Bei den Thessalonichern waren es die Götter, die sie vorher verehrten. Und du weißt, was bei uns die Dinge sind, an denen wir hängen. Ob es jetzt wertvolle Sachen sind oder alte Probleme und Lieblingssünden, die wir haben. Schenk, dass auch wir uns umwenden hin zu dir, dass wir uns anziehen lassen von der Kraft deiner Liebe und dass wir nicht mehr anders sein wollen als in deiner Liebe. Lebe du Christus durch uns, damit dein Wort auch durch uns seine Kraft beweist. Amen.